die Weinbrater.
Nagi und Nelly trinken Wein.
Weil wir es lieben.
Und mit euch teilen.
Hoi Nagi.
Ciao Nelly und hallo liebe Hörerinnen und Hörer zu einer weiteren Folge von «Die Weinbrater».
Und heute fangen wir mal an mit einem Sprachkurs für den Nagi. Weißt du, was Egeschegedre heisst?
Nein.
Das Wort ist mir als Kind mal beigebracht worden und das heisst auf Ungarisch Prost. Egeschegedre. Und damit sind wir ja schon beim Thema, weil heute geht es weintechnisch in ein Land, wo wir bei den Weinbratern bis jetzt vernachlässigt haben, gar nicht auf dem Radar gehabt haben, Ungarn. Ungarn ist das 14. grösste weinerzeugende Land der Welt. Also noch der Top 20, hat 22 Weinanbaugebiete. Wein kennt man dort seit der Antike. Und ja, in eines von diesen 22 Weinanbaugebieten treibt es uns heute, nämlich nordwestlich in die Region Tokaj.
Wahrscheinlich das Gebiet, das die meisten Leute kennen, aus Ungarn. Wegen dem gleichnamigen Wein. Ein Süßwein. Man sagt auch, der älteste Süßwein der Welt.
Sogar noch früher werden so die üblichen Verdächtigen, die man sonst auf dem Radar hat.
Ja, wo man könnte sagen, 200 Jahre vor Sautern, 100 Jahre vor dem Rheinwein, also der Riesling. Und so damit auch, ich sage jetzt mal, eine Erfindung aus Ungarn, wo von dort aus der Siegeszug in die Adelshäuser zu dieser Zeit von ganz Europa angetreten hat, bevor dann halt der Kommunismus kam ist und deutsch gesagt alles zur Sau gemacht hat.
Genau, aber seither scheint sich das ja wieder ein bisschen zu erholen. Wenn man schnell ein bisschen die Weingeschichte von Ungarn zurückgeht, dann hat man da Spuren, dass bereits in der Antike Weinbau betrieben worden ist und dass der Weinbau in Ungarn durchaus auch von den Griechen ein bisschen geprägt worden ist. Die Griechen sind auch eines von diesen Völkern gewesen, die den Weinbau vorantrieben haben, die Weinbautechniken perfektioniert haben. Und halt über die damaligen Flüsse, zum Beispiel über Donau, hat es halt auch eben Handelsbeziehungen gegeben rund um den Mittelmeerraum. Und auch die Römer haben eine gewisse Rolle gespielt, wo schon nicht, oder? Die sind natürlich dort auch unterwegs gewesen. Und ja, jetzt wollen wir mal so dem ungarischen Wein auf die Spur kommen. Und ich würde mal sagen, die Region Tokaj, das lohnt sich, wenn wir uns die ein bisschen näher anschauen.
Ich glaube, bevor wir aber überhaupt die Region anschauen, müssen wir uns auch über einen ganz speziellen Trauben unterhalten, nämlich Trauben Furmint, eine alte Weisswein-Sorte aus Ungarn, sagt man, wo im 17. Jahrhundert das erste Mal erwähnt wird. Über die Herkunft streitet man sich ja. Die einen sagen, es sind italienische Einwanderer gewesen. Die anderen sagen, es ist die venezische Prinzessin Aurora Formentini gewesen, die zur Hochzeit mit einem ungarischen Magnat die Rebe mitgebracht hat. Ich glaube eher, die zweite Geschichte hat noch etwas, weil es gibt einen Trauben auch heute noch im Friaul, wo zu Venezia gehört, wo ja Tokaj genannt wird.
In Friaul gibt es die Trauben Tokaj und dann, es ist sicher nicht die ganz gleiche Traube gewesen und man hat dann doch, es hat einen EU-Beschluss gebraucht, der gesagt hat, man dürfte jetzt im Friaul nicht mehr so nennen, sonst sorgt das für Verwirrung mit der ungarischen Region Tokaj und darum nennt man sie jetzt im Friaul Friauli. Jetzt die Tokaj-Trauben, die gibt es schon super lange in Ungarn, oder? Weil man hat können nachweisen, dass sie 1623 zuerst mal erwähnt worden ist. Also doch schon eine 400-jährige Weinbautradition, die man einfach mal auf die Trauben zurückführen kann. Was weiss man denn über die Trauben noch so ein bisschen?
Das Einzige, was man wirklich noch sagen kann, was relevant ist im Zusammenhang mit dem Furmint, um den Tokaj zu machen, im Speziellen jetzt der Süßwein, ist halt, dass Furmint sehr eine lange Vegetationsperiode hat. Er ist spatreifend. Das begünstigt vor allem Regionen, wo Edelfühle vorkommt. Die Edelfühle passiert ja durch einen Pilz, wo Sporen auf der Traubenhaut ableitet, sich durch die Traubenhaut durchbohrt und eigentlich das Wasser aus der Traube aufsaugt und so eigentlich zu Schrumpelbeere führt, wo nachher, wenn sie gepresst werden, hochkonzentrierten Saft abgeben. Das ist so das Prinzip beim Süßwein herstellen. Furmint ist sehr begünstigt für das Vorgehen, wird aber dann nachher noch durch zwei andere Traubensorten, wo wir jetzt der Korrektheit halber auch noch müssen erwähnen, ergänzt, nämlich Lindenblättrige. Heisst, ich weiss jetzt nicht, ob ich es richtig ausspreche, Harslevelu. und Muscalunel, wo beides klassische Trauben sind, die bei der Süssweinbereitung noch verwendet werden. Wir heute schauen natürlich nur auf den Furmint, weil wir haben keinen Süsswein auf dem Tisch, sondern einen trockenen Weissen.
Genau, und das ist auch quasi ein Teil von dem Experiment, das wir da gemacht haben, kann man aus dieser Tokai-Traube auch noch anders herstellen. Ich würde nochmal noch so ein bisschen in die Region Tokai reingehen. Ich finde, da gibt es ein paar interessante Facts. Zum Beispiel, dass wir die Erde, wo Tokaier Wein drauf gewachsen sind, in der Apotheke nachher als Heilmittel verkauft hat und dass es über die edelsüßen Weine aus der Region auch ganz viele Legenden gibt. Zum Beispiel die, dass die Weine gut gegen Erkältungskrankheiten gewesen sind oder dass sie gar Potenz haben können steigern. Und sogar Kaiserin Eugenie, Gemahlin von Napoleon III., hat behauptet, dass ihre stetig gute Gesundheit und ihre langwährende Schönheit dem Vinum Tokaiense zuzuordnen sind. Immerhin kann man sagen, es ist 94 Jahre alt geworden. Und wenn der Wein das eine oder andere dazu beitragen hat, dann hat es sich ja gelohnt für sie. Auf jeden Fall, der Tokaianer ist auch immer als Wein der Könige, König der Weine bezeichnet worden. Du hast es aber vorher schon ein bisschen erwähnt, wo der Kommunismus übers Land kam, hat sich das für den Wein, auch für die Weinregion nicht so gut ausgewirkt. Ich habe noch irgendwo gelesen, in kommunistischen Zeiten wurde aus ihm ein Massenprodukt, das billig auch in deutschen Supermarktregalen zu finden war. Also wir hätten da super billige Wein doch nach Deutschland verkauft. Also offenbar hätte der Handel in gewissen Bereichen doch auch noch funktioniert, zwischenstaatlich auch während dem Kommunismus. Auf jeden Fall, seit dem Fall vom Eisernen Vorhang haben wir einfach versucht, das auch wieder ein bisschen aufzubauen und hat auch wieder versucht, ein bisschen so zur alten Grösse zurückzufinden. Und etwas, was geholfen hat, zu dieser Grösse zurückzufinden, ist, dass eben ein Teil vom Erbe von dieser Region in diesen Keller plötzlich wieder gefunden worden ist.
Ja, das Erbe, das man gefunden hat, das sind halt wirklich klassischerweise die Süssweine. Die Süssweine, die irgendwo in diesen Kellern verschwunden sind, wie auch immer sie jetzt wieder auftaucht sind, sie haben die Möglichkeit gegeben, nach 50 Jahren wieder zu probieren, wieder drauf zu schauen, was ist früher gewesen, was ist dort passiert, bevor das Regime eingeführt worden ist. Und man hat müssen erkennen, hey, wir haben hier einen Schatz geborgen, wir sitzen auf einem Schatz und den müssen wir wieder beleben. Und die Wiederbelebung funktioniert nur, wenn man auch die entsprechenden Leute mit am Start hat. Weil heissen die Winzer, die diese Vision haben und dass sie sich auf die Arbeit einlassen wollen und das Erbe auch wieder pflegen wollen. Und Pflege vom Erbe heisst aber nicht nur Süsswein machen, sondern eben auch Ausschau halten nach den trockenen Varianten.
Ja, da braucht es vielleicht auch noch ein paar Leute, die das vielleicht eine gute Idee finden und denken, hey, das sollte man noch ein bisschen fördern. Und einer von diesen Leuten ist ein alter Bekannter bei den Weinberatern, nämlich der Roland Fehlich vom Weingut Moritz im Burgenland in Österreich. Unsere Folge 10, also ganz frühe Weinberater-Folge, die haben wir mal über ihn gemacht, über einen Blaufränkisch aus seiner Küche. Wenn man ein bisschen mehr über den Fehlich erfahren will, hört euch die Folge an. Ich kann es, glaube ich, noch mal so schnell auf den Punkt bringen, dass er durchaus jemand mit sehr eigenen Ansichten ist. Durchaus jemand, der viel über Wein nachdenkt, viel über Geschichte nachdenkt, sehr philosophisch auch über Wein redet. Und er hat dann irgendwann ein Projekt gestartet, das heisst Hidden Treasures. Er sagt sogar, das sei so der Ursprung gewesen von seinem Weingut. Und für die Hidden Treasures spannt er eben mit anderen Winzer zusammen und macht Wein. Und einer von diesen Winzer, die hat er dann eben in dieser Region Tokai gefunden.
Ich glaube, mit Blick auf das Projekt kann man sagen, der Roland Fehlich profitiert von einer gewissen Berühmtheit, von einer gewissen Bühne, die er hat. Und das ist genau die Bühne, die er auch weitergeben will. Und ich finde, er macht das sehr schlau. Er nennt das, wie du gesagt hast, die Serie Hidden Treasures. Die sind dann nummeriert, weil es gibt mehrere so Kooperationen. Und wir haben hier eine Flasche vor uns von der Nummer 1 Kooperation. Und die ist Tokai 2022, eben ein Furmint featuring Gergő Philipp. Zusammen mit dem Gergő Philipp, seines Zeichens Kellermeister von einem grossen Tokai-Haus, macht der Roland Fehlich die trockenen, weissen Tokaier aus Furmint. Und der Philipp, er bewirtschaftet nebst seinem Amt als Kellermeister in so einem grossen Tokai-Haus eben selber noch ein paar Hektar für sich allein. Und genau von diesen Reben, die er in eigener Regie unterhalten tut, stammt der trockene Tokaier.
Der Görgö Philipp, der hat Önologie studiert in Budapest und ist dann nachher auch ein bisschen ins Ausland arbeiten. Und er spannt auch mit seinem Vater zusammen, mit Miklos, der ein Biologieprofessor ist und Geografie und Geologie auch noch lehrt. Und ja, also er ist quasi in einem Haushalt aufgewachsen, wo Natur immer in das Thema war, ist, hat das aber dann erst noch dies noch ein bisschen für sich entdeckt und das beeinflusst heute aber sehr seine Art, wie er Wein macht. Einerseits schafft er nach dem Terroir-Gedanken, oder? Also er wird bewusst mit den Böden, die er dort in der Region vorfindet, auch schaffen und sagt zu seiner Philosophie, er wird eben trockene Weine produzieren, wo das wunderbare Terroir, wo eben durch die vulkanische Erde charakterisiert wird, wo das irgendwie auch ausdrückt.
Ja, und bevor wir jetzt der Inhalt wirklich lassen, explodieren im Glas, liebe Nelly, finde ich, ist es Zeit, mal zu schauen, wie ist denn der Wein verpackt, und da bist du ja unser Experte dafür.
Das ist eine Wein-Etikette, man muss sagen, das ist fast schon Storytelling, oder? Es hat sehr viel Schrift drauf, die in so Kästchen organisiert ist. Man sieht natürlich in grossen Lettern Tokaj 2022. Man sieht die rote Schrift Hidden Treasures, a Moritz Project, Number One. Man sieht die Traubensorten gross, Furmint, die Grossbuchstaben. Und es ist auch ganz stilgerecht alles auf Englisch und Ungarisch angeschrieben sogar. Ja, also durchaus eine eigensinnige Etikette, und ich das Gefühl habe, wenn man da im Gestell sieht, das fällt irgendwie auf, weil es recht unüblich ist. Es schreit jetzt auch nicht nach Wahnsinnstradition, sondern es schreit da schon ein bisschen nach Modernität. Ich schaue noch auf den Alkoholgehalt. 12,5 Volumenprozent hat der. Und ja, ich bin jetzt recht gespannt. Ich habe noch nie einen Furmint gehabt. Hast du schon mal etwas gehabt, die Richtung?
Ja, also ich habe schon den restsüssen Tokaj probieren, bis zur Essentia. Und das sind tolle Weine. Im Trocknen ist das jetzt mein erster, den ich so probieren darf.
Da sind wir mal gespannt.
Also die Nase ist für mich absolut zitrisch. Da sind Zitrusfrüchte ohne Ende. Ich will vor allem Zitronen selber erwähnen. Denn irgendwo kann ich noch sagen, okay, ich kann nachvollziehen, wenn der Winzer sagt, ja, im burgundischen Sinn oder im besten burgundischen Sinn so weissblütige Geschichten drin. Und dann ist es das aber. Er ist sehr reduziert im Duft. Wenn man etwas sagen kann, die Konsistenz ist auch am Gaumen gegeben, weil der Wein ist so schmerzlich karg. Und ich glaube, karg ist hier wirklich das richtige Wort oder provokant direkt in seiner geschmacklichen Wirkung. Weil das ist einfach nur schlank, ultra präzise, knochentrocken und hat eine Säure, wo ich mich im Moment wirklich noch nicht entscheiden kann, soll ich das gut finden oder schon fast schmerzlich. Wo ich wirklich so das Gefühl habe, hey, mit dieser Flasche muss ich mich länger auseinandersetzen, bevor ich ein Urteil fällen kann.
Ja, du weisst, der Felix, das ist ein Weinphilosoph, der will, dass man über seine Sachen nachher denkt. Und man kann wirklich sagen, der Wein, das ist eine Säurebombe. Da kommt extrem viel Säure ins Maul rein. Auf die andere Seite muss ich sagen, es ist jetzt eben nicht so eine Säure, die dir einfach das ganze Maul irgendwie fast zusammenzieht oder die dich erschaudern lässt. Wenn ich jetzt darüber nachdenke, die Säure, die wird auch von irgendetwas recht angenehm unterlegt. Also es ist wie so ein Hauch da, wo das so ein bisschen transportiert, und wo ich mich jetzt nicht festlegen kann, ist das etwas Negatives, die extreme Säure? Oder kann man das gut finden? Oder wäre die Schlussfolgerung, eigentlich müsste man das irgendwie ein bisschen noch mit gutem Food ausbalancieren?
Für mich, für meinen persönlichen Geschmack, entweder finden wir hier den Food dazu, der wirklich passt. Ich sage einfach so, zum pur Trinken, finde ich es wirklich ein schmerzliches Erlebnis. Ich finde, es ist sehr, sehr viel von dem Knochentrocknen von dieser Säure. Das ist wahnsinnig spitz. Also ich persönlich brauche etwas, um das zu buffern.
Was würdest du nehmen, um das zu buffern?
Ich hätte jetzt gesagt, irgendwas mit genug Fettanteil. Also entweder so ein Brötchen mit einem gut fettigen Lachs zum Beispiel. Oder irgendwas, wo in Butter geschwenkt worden ist. Wo das wie auch so ein bisschen entschärfen tut und wahrscheinlich auch so ein bisschen die Geschmeidigkeit und Gaumen gibt, wo man nachher kann sagen, okay, jetzt wird es langsam so ein bisschen runder.
Jetzt muss man natürlich auch sagen, wir haben ja vermutlich einfach auch nicht so einen breiten Vergleich ungarische Wein. Was kann das alles heissen oder nicht heissen? Oder? Vermutlich ist ja das Weingebiet auch für dich einfach ein blinder Fleck. Es ist jetzt nicht das, wo wir regelmässig Ausschau halten. Und darum ist es vielleicht einfach auch noch ein bisschen schwierig, das irgendwie korrekt einzuordnen, ins Gefüge.
Also wie gesagt, ich kenne einfach die süßen Tokaier. Und das ist natürlich etwas anderes als jetzt das Trockene. Ich muss auch sagen, vom Geschmacksprofil her, das kommt ganz anders rüber. Und schlussendlich im Charakter ist es nur eins ganz eine andere Geschichte. Stand jetzt einfach so gesagt, wäre ich eher beim Süßen, weil das das ist, wo ich besser kenne, wo ich eher andocken kann. Hier wirklich, wie gesagt, das Knochentrockene und die Säure, die machen mich jetzt gerade ein bisschen ratlos. Ich glaube aber, mit Reife oder eben mit dem richtigen Food kann man das ausgleichen. Du merkst, das sind Qualitäten rum, aber im Moment finde ich es wirklich so ein bisschen ja, auf einen Exzess zutrieben.
Irgendwo hat er auch noch so eine Spur von etwas Angenehmem einfach drin. Ich weiss nicht, es ist wie so ein kleiner Teppich, der sich noch ein bisschen unter die Säure überlegt, wo ich das Gefühl habe, er ist noch so dazu da, um das Schlimmste zu verhindern, dass eben das noch der Effekt vom Mund zusammenziehen irgendwie eintritt. Also irgendwo bremst dann wie so noch ein bisschen am Schluss rein. Und ich bin ein bisschen zwiespältig. So auf die einen Seite kann ich dem wie irgendetwas ein bisschen abgewinnen. Er interessiert mich. Es würde mich interessieren, da ein bisschen tiefer reinzugehen. Und auf der anderen Seite bin ich auch ein bisschen unsicher, ob da noch irgendein Erkenntnisgewinn in mir kann stattfinden oder nicht. Aber ja, eine gewisse Ratlosigkeit bleibt zurück nach dem Wein. Obwohl ich jetzt gar nicht kann sagen, das ist ein schlechter Wein a priori. Das ist einfach die Säure, die so dominant ist. Aber schlecht produziert oder so ist er nicht.
Nein, auf keinen Fall. Es ist eine Geschmackssache. Und ich glaube, in dem Fall wirklich auch eine Frage von der Kombination, beim was man der hier will vorgehen, um schlussendlich das Glas Wein können geniessen.
Gut, ja, das ist eine kleine Entdeckungstour Richtung Ungarn gewesen. Wir sind interessiert rein, wir kommen ein bisschen ja, verwundert zurück, kann man vielleicht sagen, oder können es noch nicht ganz heim tun. Und das darf ja mal aussehen. Das finde ich eigentlich auch ganz okay, dass mal ein Wein in einem einfach auch ein bisschen Fragezeichen auslösen und nicht immer alles beantwortet ist am Schluss. Und da noch ein Hinweis auf unsere nächste Folge. Im Moment tun wir ja alterieren. Es gibt immer eine klassische Weinbraterfolge und dann gibt es eine Folge von unserer Serie Perfect Match mit dem Marc Almert, Geschäftsführer von Borolac Vin und Weinsommelier Weltmeister, wo wir ja immer zwei Flaschen Wein aufmachen und mal schauen, zu welchem Essen würde passen. Und das würde uns super freuen, wenn ihr in 14 Tagen einfach auch wieder dort reinhört. Bis dorthin wünschen wir eine gute Zeit, macht es gut und Nagi, trotz allem, ege schege dre. Tschüss, Nagi.
Ciao, Nelly.